begeistert. So lautet ja unsere Reihe im Moment. Und heute geht es um begeistert werden. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, der Duden definiert Begeisterung als einen Zustand freudiger Erregung. Will heißen, da holt uns was von den Socken. Da sind wir hin und weg. Da überzeugt uns etwas oder auch jemand so sehr, dass wir es unmöglich für uns behalten können. Der, die oder das ist einfach großartig, ist einzigartig großartig. Begeisterung, das ist doch dieses wunderbare Gefühl, völlig eingenommen zu sein für etwas oder für jemanden. Sie mag sachlich begründet sein, aber vor allem ist sie ein durchaus angenehmes Gefühl. Und sie hat damit eine nicht ganz zufällige Ähnlichkeit mit dem Verliebtsein. Denn Verliebtheit ist nüchtern betrachtet nichts als eine mehr oder weniger maßlose Begeisterung für einen bestimmten Menschen. Nur dass Verliebte natürlich kaum noch etwas nüchtern betrachten können. Begeisterung und nüchterne Betrachtung schließen einander aus. Begeisterung und Verliebtheit sind wie ein Rausch, der es unmöglich macht, einen klaren Kopf zu behalten. Und wer wirklich begeistert ist, der ist wie besessen von der begeisternden Sache oder Person, der ist eingenommen für das Objekt seiner Begeisterung. Allerdings verrät uns die deutsche Sprache, wer hier wirklich Subjekt ist und wer Objekt. Denn das Wort begeistert besagt doch, dass wir von etwas oder jemandem anderen begeistert werden. Passiv. Wir erleben Begeisterung als etwas, was mit uns passiert. Und dann sind wir begeistert. Wir haben gewissermaßen die Kontrolle verloren. Wir haben sie mehr oder weniger bewusst abgegeben an das Subjekt unserer Begeisterung, das wir dabei immer noch für das Objekt halten. Wer bei Wikipedia Begeisterung sucht, landet beim Enthusiasmus. Und der leitet sich sprachlich ab vom griechischen entus. Da stecken die Worte in und Gott drin. Und das bedeutet dann also Gott begeistert oder von einem Gott ergriffen, eigentlich in sich Gott habend. Luther sprach einigerseits erstaunlicherweise abschätzig vom Enthusiasmus. Für ihn war das eine Vokabel für religiöse Schwärmerei und Ekstase. Er wollte doch nüchtern vom Glauben reden. Ohne Kontrollverlust, ohne zum Objekt eines Schwarmgeistes zu werden, wie er das wohl genannt hätte. Und wir? Ich glaube, wir würden gerne begeistert werden, begeistert bleiben und gleichzeitig die Kontrolle behalten. Ich will verliebt sein. Und trotzdem des nüchternen Denkens fähig. Ich will enthusiastisch für meine Kinder eingenommen sein und trotzdem einen klaren Kopf behalten. Und ich glaube, das geht nur als Kompromiss. Nur mit gebremster Begeisterung und dem Eingeständnis, nicht wirklich nüchtern betrachten zu können, wovon ich begeistert bin. Und auch Luther selbst war ja doch viel zu enthusiastisch, um wirklich völlig nüchtern zu bleiben. Also nochmal, wie ist das mit uns? Wollen wir begeistert werden? Und wenn ja, von wem oder was? Und was bedeutet das dann? Klar, das muss irgendwas mit Gott oder Jesus zu tun haben. Immerhin ist das ja ein Gottesdienst der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und ja, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen davon rede, was es heißt, begeistert zu sein, dann geht es um den Geist Gottes, um seinen Heiligen Geist, um die dritte Person des dreieinen Gottes. Dann geht es um seine Gegenwart in uns. Und natürlich steht dann diese Frage im Raum, wie das denn ist mit der Begeisterung. Wenn uns der Heilige Geist begeistert, verlieren wir dann die Kontrolle? Werden wir vom Subjekt zum Objekt durch diese Begeisterung? Kostet uns das die Fähigkeit, nüchtern zu bleiben? Werden wir zu ekstatischen Schwärmern? Ich will heute und in den kommenden Wochen versuchen, eine Antwort auf diese Frage durchzubuchstabieren. Denn sie ist kein einfaches Ja oder Nein. Wenn Gott durch seinen Geist in uns lebt, dann macht das selbstverständlich was mit uns. Dann bleiben wir nicht dieselben. Genau genommen ist das ja der ganze Sinn dahinter, dass Gott seinen Geist in uns gibt, dass wir verändert werden und Jesus ähnlicher, dass Gott uns mehr so werden lässt, wie es ihm entspricht. Ihn sollen wir über unser Leben bestimmen lassen. Andererseits aber zwingt sich Gott auch durch seinen Heiligen Geist niemandem auf. Er zwingt uns zu nichts. Gottes Geist ist kein Tyrann und erst recht keiner, der uns in ferngesteuerte Zombies verwandelt, in Wesen, die willenlos einer fremden Macht ausgeliefert sind und von der dann zu deren Zwecken missbraucht werden. Wir sind nicht degradiert zu einer leeren Hülle, die ausgeliefert und fremdbestimmt wird. Keine Sklaven einer irgendwie übersinnlichen Macht, die von uns Besitz ergreift und unser Ich auslöscht. Im Gegenteil. Durch Gottes Geist kommt in uns zum Vorschein, wie unser Ich idealerweise sein könnte. Wir werden durch Gottes Geist nicht entmündigt, sondern im Gegenteil erst mündig. Wir schweben nicht mehr im luftleeren Raum, sondern sind so geerdet, dass wir festen Boden unter den Füßen haben. Durch ihn werden wir wirklich wir selbst. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen so ein bisschen entdecken, wie das konkret aussieht, wie sich das äußert, wenn Gottes Heiliger Geist in uns lebt und die Kontrolle übernimmt. Heute soll es jetzt nochmal darum gehen, wie es dazu kommt. Wie werden wir vom Heiligen Geist begeistert? Wie werden wir so enthusiastisch, so von Gott ergriffen? Und wer sind wir, wenn wir uns so begeistern lassen? Ich lese dazu Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei der Angst. Vielmehr seid ihr durch den Geist zu Kindern Gottes geworden. Wir dürfen Gott als Abba, lieber Vater, anrufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Schließlich leiden wir jetzt mit Christus, damit wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wie kommt es zu dieser Begeisterung? Es ist ganz simpel. Wer ein Kind Gottes ist, der ist auch mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Da braucht es kein Hin und Her, kein Wenn und Aber. Kinder Gottes haben auch seinen Geist. Punkt. Denn ohne den Geist gibt es keinen, der zum Kind Gottes wird. Ohne den Geist ist es absolut unmöglich, ein Kind Gottes zu werden und zu sein. Erst der Geist befähigt zum Glauben. Paulus schreibt das zum Beispiel im Galaterbrief, wenn er sagt, dass man zum Kind Gottes wird durch den Glauben an Jesus Christus. Oder im Johannesevangelium, wo es entsprechend heißt, dass Jesus allen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, das Recht gab, Kinder Gottes zu werden. Dieser Glaube aber, der ist nur möglich durch den Geist. Und das heißt, schon die Bereitschaft, sich von Gott begeistern zu lassen, kommt nicht ohne das aus, dass Gottes Geist an uns handelt. Kein Glaube ohne den Geist Gottes, ohne dass er uns dazu befähigt. Nicht, dass er sich uns dabei aufzwingt, keiner wird gezwungen zu glauben. Aber aus uns selbst können wir das auch nicht. Wir entscheiden das nicht einfach so aus uns heraus, uns Gott anzuvertrauen. Das geht nur, wenn er uns begegnet und in uns das Geschenk des Glaubens entstehen lässt. Wenn wir uns dem Angebot Gottes nicht verschließen, wenn wir seinen Geist einlassen in unser Leben, wenn wir dieses Angebot annehmen, uns, dass er uns zu Kindern Gottes macht, dann werden wir zu seinen Kindern, dann kommt es zu dieser Begeisterung. Aber eben nur durch den Geist, der das möglich macht. Martin Luther hat über den Heiligen Geist einmal gesagt: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Und darin steckt natürlich die Erkenntnis, dass sich kein Mensch das Tor zum Glauben selbst aufschließen kann. Der Heilige Geist ist es, der in unseren Herzen das nötige Vertrauen wirkt. Und im Rückblick entdecken wir dann, es war der Heilige Geist, der uns das Vertrauen zu Jesus gegeben hat. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus das sehr deutlich. Er sagt dort: Niemand kann Jesus Christus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der ist es, der den Zugang zum Glauben öffnet und der uns so zu Kindern Gottes macht. Womit wir bei dem wären, was es mit uns macht, uns vom Heiligen Geist begeistern zu lassen. Wir werden dadurch nämlich zu Gottes Kindern, zu Menschen, die Gott als Abba, lieber Vater, ansprechen. Wir haben Gott als Papa. Und ich kenne dein persönliches Verhältnis zu deinem Papa, zu deinem Vater, deinem biologischen oder sozialen Vater oder wie auch immer man das dann nennen will, nicht. Aber lass dich von diesem Verhältnis nicht täuschen in dem, was es heißt, Gott als Papa zu haben. Ich bin selber Papa und ich weiß nur zu gut, dass ich den Job sicher noch wesentlich besser machen könnte. Und wenn Gott seinen nur so machen würde wie ich, dann wären wir arm dran. Darum geht es also nicht. Sondern es geht darum, was Paulus im Text unter anderem so formuliert, dass er sagt, wir sind keine Sklaven der Angst mehr. Wenn wir von Gott als unserem Papa reden, dann geht es darum, dass wir ihm einfach so ganz persönlich begegnen dürfen. Da muss nicht erst eine Audienz beantragt werden und da müssen wir uns erst recht nicht unterwürfig buckeln und dafür sorgen, dass er uns irgendwie dann doch noch wohlgesonnen wird. Da besteht keine Notwendigkeit, ihn mit komplizierten offiziellen Titeln anzusprechen, wie das bei menschlichen Königen der Fall ist. Da dürfen wir ihm einfach sagen, was uns auf dem Herzen ist, ohne dass er uns ausdrücklich dazu auffordert, wie das zum Beispiel bei der Königin von England wäre, wenn man der begegnet, wo man nicht einfach reden darf, sondern warten, bis man dazu aufgefordert wird. Bei Gott dürfen wir voraussetzen, dass er sich für uns und unsere Belange echt interessiert. Wir dürfen uns ihm an den Hals werfen und wir dürfen ihm die Brocken unserer Verzweiflung hinwerfen. Wir dürfen ihm klagen, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen und wir dürfen ihm sagen, wie überreich wir uns beschenkt fühlen. Wir können davon ausgehen, dass Gott ohne Wenn und Aber für uns ist und uns nicht verstößt, dass seine Liebe uns absolut gilt und dass sie absolut gar nie aufhören wird, dass wir nie und nimmer beweisen müssen, sein Ja zu uns verdient zu haben. Und noch etwas bedeutet es, Kind Gottes zu sein. So formuliert das Paulus ja in diesem Abschnitt, dass das, was Gott seinem Sohn Jesus Christus vererbt, dass das dann auch uns als seinen anderen Kindern, als Schwestern und Brüdern Christi gehört. Wir werden Anteil haben an der Herrlichkeit Christi. Was ihm gehört, das wird auch uns gehören. Die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, wird uns erfüllen. Zu 100%. Und wenn wir zu 100% aus dem Heiligen Geist leben, dann wird seine Kraft uns zur Verfügung stehen, dann wird seine Kraft uns erfüllen, damit wir die Welt erfüllen mit seiner Herrlichkeit, damit Gottes Herrlichkeit durch uns sichtbar wird in der Welt. Und was das bedeutet, das können wir uns, meine ich, nur ansatzweise vorstellen. Darauf warten wir natürlich noch. Aber das Ende von Tod, Leid, Angst und Schmerz, das Ende von Neid und Hass, von Krieg und Unterdrückung, von Ungerechtigkeit und Rücksichtslosigkeit, ganz ehrlich, das erscheint mir schon einigermaßen erstrebenswert. Ich finde, das ist erfreulich genug, um in Begeisterung auszubrechen, um leidenschaftlich enthusiastisch zu werden. Ja, da ist ein Begeisterungsgefühl angebracht. Da ist ein gewisser emotionaler Enthusiasmus wahrlich nicht mehr fehl am Platz. Ja, da dürfen wir wirklich gerne freudig erregt sein. Amen.